SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute ist eine Frau, die beruflich gesehen sehr vielseitig unterwegs ist, als Sängerin, als Schauspielerin, auch als Fernsehmoderatorin, Isabel Varell. Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen, ich freue mich.
Und herzlich willkommen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren schon mal zusammen Sendung gemacht und wir haben jetzt irgendwie relativ spontan beschlossen, uns zu duzen. Wobei das Duzen ja in deiner Branche, glaube ich, nach wie vor sowieso Usus ist, oder?
Ja, du bist ja eigentlich auch, eigentlich unsere Branche. Also ich bin so ein Du-Mensch. Ich bin das allerdings auch im normalen Leben draußen. Also ja. Ich finde das immer so ganz nett, wenn man auch im Café sitzt und die Kellnerin kommt und sagt, was willst denn du trinken? Dann denke ich immer, ach, das ist eigentlich so ganz schön. Es gibt aber dann wiederum Menschen, da will man das gar nicht. Da finde ich das Sie auch ganz gut. Aber in der Regel finde ich es eigentlich so ganz schön. Deswegen mag ich auch das Englische. Da wird ja gar kein Unterschied gemacht. Ich mag aber auch Vornamen und Sie.
Das finde ich ein bisschen gespreizt, wenn ich ehrlich sein soll.
Aber ich höre nicht so gerne Frau Varell.
Nicht?
Nee, ich bin lieber Isabel.
Also bei mir stelle ich fest, dass ich eigentlich eher, je älter ich werde, umso mehr zum Sie tendiere. Weil es irgendwie auch eine gewisse freundliche Distanz schafft.
Ich kann das auch verstehen. Vielleicht komme ich ja auch dahin, aber ich bin ja noch so jung.
So sieht's aus.
Wenn ich da mal so alt bin wie du, Wolfgang.
Ansonsten, was die Distanzgeschichte angeht, das hat ja in Corona-Zeiten nochmal eine ganz neue Dimension bekommen. Wie erlebst du das, dass in dieser Branche nicht mehr pausenlos sich umarmt und geküsst wird?
Es hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Ich habe das erst sehr bedauert und dann nach ein paar Wochen bin ich in so einen Gedankenprozess geraten, wo ich mir gedacht habe, dieses viele Umarmen in unserer Branche, zum Beispiel wenn man sich bei Proben trifft fürs Theater, wo man sich noch nicht kennt, du musst dich ja sofort öffnen, in dieser Rolle präsent sein, da muss man ja viel über den Schatten springen. Und dann hilft dieses Umarmen und dieses, wenn man neue Kollegen kennenlernt, die man ja vorher noch nie gesehen hat, das hilft natürlich. Du willst mit so einer Umarmung, willst du signalisieren, hey, Ich mag dich, mag mich bitte auch, hab mich lieb, dann haben wir es doch einfacher. Man will damit Ängste verschütten. Und irgendwie ist das aber nicht ehrlich. Es ist ja nicht so ganz ehrlich. Und so finde ich, hat alles, egal wie negativ das ist, auch irgendwie was Gutes. Dass man mal nachdenkt, Moment mal, warum umarme ich eigentlich alle?
Ansonsten hat sich, was Corona angeht, vermutlich für dich auch einiges verändert. Wo sich es am wenigsten verändert hat, die Fernsehgeschichte, also die
ARD-Morgensendung ging weiter.
Schauspielerei, keine Drehs mehr.
Theatertournee ist bei mir geplatzt. Ja. Es wurde erstmal nicht gedreht. Aha. Zwischenzeitlich haben wir ja wieder gedreht. Ich war natürlich sehr froh, dass Live nach 9 unsere Morgensendung aufgrund der Aktualität nicht reduziert wurde. Mhm. Es wurden ja viele Sendungen reduziert. Das war toll. Und dann habe ich die Zeit genutzt, im ersten Lockdown, nach der ersten Schockstarre, und habe es angefangen, wieder mein nächstes Buch zu schreiben, mein zweites. Ich wusste, ich werde irgendwann wieder schreiben. Und dann habe ich diese
Zeit. Und
dann
hat sich's entsprechend ergeben, vermutlich auch deshalb, weil ich glaube, letztes Jahr hast du mal wieder eine CD rausgebracht, aber da war halt nichts mit Auftritte oder gar Tournee.
Nee, da war der Kalender schon so voll und jetzt geht's wieder auf Tournee im Herbst. Ich hoffe, dass das alles klappt.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Isabel Varell, der es gut geht.
Ja, mir geht's gut.
Ist 10 Uhr deine Zeit?
Also ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig frühe Vogel. Ich meine, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich für Live nach 9 sehr früh aufstehen muss. Da klingelt der Wecker um 4.48 Uhr. Aber alles vor 8 Uhr ist eigentlich doof. Aber 10 Uhr ist richtig gut.
Sagtest du gerade 4.48 Uhr? Ja. Das klingt nach Zwanghaftigkeit.
Hast du eine psychologische Ausbildung?
Wolfgang? Überhaupt nicht.
Nimmst du auch Kassenpatienten?
Also lieber nehme ich Privatpatienten wegen der Kohle. Aber
da muss ich gehen.
Dann dürfte ich mich auch nicht selber behandeln. Egal, nein, das ist ja sozusagen eine Küchen-Hobby-Psychologie ohne ernsthaften.
Also ich finde, alles, was gerade ist, ist langweilig. Und deswegen stelle ich zwei Wecker um 4.48 Uhr.
Und stehst sofort auf?
Sofort, keine Schlummerfunktion. Das wäre Quälerei.
Okay.
Raus aus dem Bett.
Und die Sendung beginnt?
Um 9 Uhr, kurz nach 9. Deswegen heißt sie Live nach 9. Und wir müssen aber da sein, schon ziemlich früh. Also ich bin um 6 Uhr in der Maske.
Ja.
Dann ziehe ich mich um, dann bin ich um 7.30 Uhr, sitze ich am Computer, dann kommt der Kollege. Die Kollegen müssen sich ja dann, die männlichen Kollegen, weniger schminken. Aha. Und dann geht es in die Regiebesprechung um 7.15 Uhr. Um 8 Uhr gehen wir dann so langsam ins Studio, proben so ein paar Sachen. Wir haben ja viele Gespräche per Schalte und dann geht's live on
air. Arbeitet ihr mit Prompter?
Nein, wir sprechen alles frei. Das war auch wichtig für mich, weil ich bin ja eigentlich keine Magazinmoderatorin. Mhm. Also ich bin zu dieser Sendung gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mich hat die Redaktionsleiterin Niki Pantelos eingeladen, diese Sendung zu starten vor mittlerweile über 3 Jahren, was toll war. Für mich ein unglaublicher Glücksfall mit Ende 50, wo man ja eigentlich sagt, dass man da zu alt ist fürs Fernsehen, so ein Angebot zu bekommen. Aber das Konzept der ursprünglichen Sendung waren 2 Generationen vor der Kamera. Und aha, da war ich ihr fast zu jung. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, Frau Varell, Sie sind uns eigentlich zu jung. Sie hatte sich so eine Frau um die 70 vorgestellt. Aber das hat sich nicht realisiert. Und dann habe ich doch den Job bekommen. Mittlerweile ist dieses Konzept nicht mehr da. Das Alter spielt jetzt keine Rolle. Wir sind querbeet, alle möglichen Altersgruppen. Und ja, das ist einfach jetzt eine unterhaltsame, schöne Sendung mit Informationen. Mhm. Aber natürlich mit freiem Sprechen.
Wobei natürlich diese Tendenz zu Jugendlichkeit in Verbindung dann auch mit dem entsprechenden Lebensalter schon sehr ausgeprägt ist. Vor allem auch bei privaten Radio- und Fernsehstationen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, nee, ich glaube, du siehst das absolut richtig. Also das ist definitiv so. Das betrifft vor allen Dingen noch mehr die Frauen als die Männer. Das ist einfach so. Irgendwo habe ich mal gehört, laut einer Studie würden ältere Menschen, die Fernsehen gucken, auch lieber Jüngere sehen, sondern ältere Menschen wollten nicht Menschen in ihrem Alter sehen, aha, weil sie nicht anders, so nach dem Motto, alt bin ich ja selbst. Ich kann das nicht so richtig glauben, weil es geht doch nicht darum, wie alt man aussieht, ja, sondern was man drauf hat.
Wobei das Schöne an solchen Studien ist, dass man dann ja die nächste Studie aus der Schublade ziehen kann, die genau das Gegenteil ja behauptet.
Studien über Studien. Ja. Also mir geht es als Zuschauerin nicht so. Ja. Mir ist egal, welches Alter Menschen haben vor der Kamera. Hauptsache, okay, sie haben was drauf.
Eins noch kurz zum Schluss und zum Abschluss dieses Themas. Versuche der künstlichen Selbstverjüngung hast du nie unternommen?
Nee, ich hab noch nie gebotox. Ich mache sowas nicht. Ich will gesund bleiben. Ich will im Älterwerden irgendwann weniger in den Spiegel gucken und will mein Leben genießen, aber nachhelfen werde ich nicht.
Wenn wir uns deine Kindheit angucken, und ich komme deshalb drauf, weil du sie ja auch letztlich in deiner Autobiografie ein Stück weit ausgebreitet hast. Trennung der Eltern mit 9 Jahren und ja, eine Mutter, mit der du dann weiter groß geworden bist, die vorsichtig formuliert schwierig bis gewalttätig war. Korrekt?
Ja, also die Scheidung meiner Eltern war wirklich ein Rosenkrieg. Das ging von meiner Mutter aus. Sie gehört natürlich auch einer Generation an, wo damals, und das muss man sich heute rückblickend auch dann mal so vor Augen führen, wo Scheidung eine absolute Schande war. Und damals gab es ja auch noch die Schuldfrage bei der Scheidung. Das gibt es ja, mhm, ja Gott sei Dank nicht mehr, weil es klar ist, wenn jemand sich in jemand anders verliebt, ist er nicht unbedingt schuld. Das sind immer einfach 2 Menschen. Und es ist die Frage, wie man sich dann verhält. Und heute ist es sogar für mich eine Aufgabe, darüber zu reden, was ich die größte Zeit meines Lebens nicht konnte, weil sich Eltern, wenn sie ihre Kinder instrumentalisieren, wirklich an ihnen versündigen.
War in diesem Falle so?
Und das war in diesem Falle so. Meine Mutter hat meinen Vater als Feindbild hingestellt und sie hat sich letztendlich, auch weil ich meinem Vater so ähnlich bin, das weiß ich heute rückblickend, irgendwo auch an ihm über mich gerecht. Mhm. Also meine Mutter war narzisstisch und hat eben war viel zu streng und hat ihre unkontrollierten Gewaltausbrüche an mir abreagiert. Und ich bin heute auch froh, dass ich drüber reden kann, und ich habe es mir von der Seele geschrieben.
Du warst dann auch eine schlechte Schülerin, Legasthenikerin. Was macht es mit einem Kind, wenn die eigene Mutter zu ihm sagt, du bist strunzdumm?
Ja, das macht Folgendes mit dir, dass das Selbstwertgefühl zu erreichen eine Lebensaufgabe ist. Das ist, wenn du gesagt bekommst, du kannst nichts, du bist nichts, du landest in der Gosse, was tust du mir an? Das sind die Sätze, mit denen ich aufgewachsen bin. Und so ist für mich auch vieles meiner Verhaltensweisen von früher, so als junge Frau, mhm, nachvollziehbar. Wenn ich heute junge Menschen sehe, dann denke ich mir, wow, wie selbstbewusst die sind, das finde ich auch toll. Aber ich war halt ein sehr angepasstes Kind, / rebellisches Kind. Das hat sich dann in der Schule geäußert durch die die Strenge und das Eingesperrtsein zu Hause, habe ich die Dinge in der Schule ausgelebt. Es war eine schwierige Zeit.
Gab's bei dir auch diesen Mechanismus, ich muss Leistung bringen, damit ich geliebt werde?
Natürlich. Es gab ja nur Anerkennung über Leistung. Meine Mutter konnte auch in den Arm nehmen und sehr lieb sein, aber damit kann doch ein Kind, kommt doch damit gar nicht zurecht. Mhm. Wenn es bestraft wird, geprügelt wird, und wir reden jetzt hier nicht von einer Ohrfeige, und dann auf einmal wieder in den Arm genommen wird, was soll man damit, also wenn man nichts anderes kennt.
Konntest du das eigentlich alles dann als erwachsene Frau nochmal mit deiner Mutter klären?
Ich habe das versucht in den 80er Jahren, als ich in meinen 20ern war, und das hat nicht so richtig funktioniert. Meine Mutter ist diesem Gespräch ausgewichen, so nach dem Motto, das war doch alles gar nicht so schlimm, das sind halt die Kriegskinder. Wir sind ja, du und ich, wir sind die Kriegsenkel. Und ich bin auch nicht die Einzige, die sowas erlebt hat. Das spüre ich immer wieder auch bei dem ersten Buch, was ich veröffentlicht habe, wo das Thema war in meinen musikalischen Lesungen, haben viele Menschen in meinem Alter im Publikum gesessen und haben geweint. Und das hat mich auch dann darin bestärkt. Also wir müssen einfach die Dinge sagen, die uns widerfahren sind. Das hilft auch anderen. Man ist nicht allein mit sowas. Und wenn dann jemand zu mir kommt, eine Frau oder ein Mann, und sagt, oh, ich habe das Gleiche erlebt wie Sie, nur viele verstummen darüber. Und deswegen sind Bücher Lebensmittel.
Isabel Varell, eine Sängerin, die von einem gewissen Jack White entdeckt worden ist. Das ist ein paar Jahre her, stimmt's?
Das kann man wohl sagen. Das war mein erster Plattenvertrag.
Der allererste. Was an dir hat ihn dazu gebracht zu sagen, die produziere ich jetzt?
Ich glaube, er war einfach überzeugt von meinem Talent. Ich wurde dann auch zu einem in ein Studio eingeladen zum Singen und hat gesagt, dass er Dinge im Team entscheidet. Und dann habe ich sein Team kennengelernt, damals Eugen Jöckel. Er hatte ein super Team. Und dann habe ich dort gesungen im Studio und dann kam ich raus aus dieser Gesangskabine und sah in ein paar glückliche Gesichter, und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass sie mich produzieren
und
möchten.
Und bist dann natürlich auch in eine Branche reingekommen, in diese berühmte Schlagerbranche, die ein Stück weit auch für eine junge Frau wie dich gewöhnungsbedürftig war damals?
Ich habe mich da reingeworfen mit voller Begeisterung und bin ja auch ein unheimlich geselliger Mensch, und es war damals auch alles ganz, ganz viel lustig und komisch. Und ich habe vieles weggelacht. Heute rückblickend kann ich nur als erfahrene Frau jetzt auch sagen, das war schon eine Zeit, wo wir Frauen nicht so viel wert waren wie Männer. Das war eine Männerwelt. Nur damals habe ich das natürlich nicht so gemerkt. Und wir haben ja gerade eben auch ein bisschen über meine Kindheit gesprochen. Ich war natürlich glücklich, befreit zu sein. Mein Leben fing an mit 18. Ich fühlte mich frei. Aber es ist wirklich, deswegen heißt mein Buch auch, die guten alten Zeiten sind jetzt und nicht damals.
Also nochmal, die junge Frau, die in diese Branche kommt, dann stellt sie fest, diese Branche funktioniert auch nach den Mechanismen von Alkohol und Drogen.
Ja.
Sprich, das erste Pikolöchen um 11 Uhr am Vormittag.
Ja, das kann man
dann
so sagen.
Und dann Kokain über den Tag verteilt.
Ja, also ich habe da nicht mitgemacht, aber ich kann hier nur sagen, ich habe so viel mitbekommen damals, ich habe nur gestaunt. Ich war ja damals ganz jung und habe gedacht, wenn ich jetzt abends einen Auftritt habe, dann muss ich meine Stimme den ganzen Tag schonen. Plötzlich sehe ich die Schlagersänger, hier dann den Whisky vorm Auftritt. Da wurde gekokst, das war was ganz Normales, dass einem in Kneipen Koks angeboten wurden. Dann sind die aufs Klo gegangen, haben auf dem Klodeckel erstmal eine Leine gezogen. Das war in den 80ern völlig normal. Ich nenne jetzt keine Namen, aber so war das, Wolfgang. Ich habe da allerdings nicht mitgemacht, auch wenn man, weil ich mit Drafi Deutscher verheiratet war, denkt man immer, ich hätte auch gekokst, das ist aber nicht so.
Also ich wollte gerade sagen, also da diese Form von Sippenhaft hat es vermutlich lange gegeben, dass man gedacht hat, also wer sich mit Drafi Deutscher einlässt, der kann nicht nur mit Kamillentee über den Tag kommen.
Denkt man, ja. Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Das hat meine Mutter immer gesagt. Nein, ich habe dieses Helfersyndrom immer in mir drin gehabt, und ich hatte gehofft, dass Drafi, ich würde da jetzt so offen nicht drüber reden, wenn er das nicht selber öffentlich gemacht hätte, seine Schwächen. Aber es war schon sein Versprechen im Raum, in unserer Liebe, dass er damit aufhört, dass er das auch schafft. Ich kenne ihn auch clean, und da weiß ich, dass er ein toller Mensch war, mit richtig guten, intelligenten Gedanken, aber er war halt dem Koks verfallen.
Also ein Mann, mit dem man letztlich einen Beziehungsalltag dann auch nicht leben konnte?
Nein, das kann man nicht. Ich bin auch sicher, dass uns gerade viele Menschen zuhören, die mit einem drogenabhängigen Menschen zusammenleben, sei es der Alkohol. Das Zusammenleben mit einem drogenabhängigen Menschen ist äußerst schwierig und für mich nicht möglich, will
und
ich auch nicht
mehr. In diesem Fall kam bei dir, glaube ich, noch dazu, diese Trennung oder diese Scheidung, die es ja dann gegeben hat, hat auch dazu geführt, dass du finanziell dann hinterher ein paar Probleme gehabt hast?
Ja, also ich meine, es ist nicht nur so, dass der Mann bei einer Scheidung bluten muss finanziell. Es ist, geht auch umgekehrt. Natürlich war das ein Riesending und ich hatte aber Erspartes. Ich war dann bei null, Gott sei Dank nicht verschuldet. Aber es hat viel Geld gekostet, ja, viel Nerven. Aber ich schaue nach vorne und es geht mir heute sehr gut. Ich bin froh, dass ich gesund und glücklich bin.
Du warst mal, ich weiß gar nicht wie oft und wie lange, am Ballermann Mallorca.
Ich habe gewusst, dass das jetzt kommt.
Ein Kulturschock für dich auch?
Ja, also es war auf jeden Fall einer meiner größten Momente, wo ich gescheitert bin. Und das ist aber das Schöne, wenn man jetzt älter wird, dass man zu diesen Dingen stehen kann. Und so habe ich auch darüber ein Kapitel gewidmet in meinem Buch.
Wieso gescheitert?
Also es ist so, dass der Jürgen Drews ein bisschen Schuld hat. Der hat mir eines Tages gesagt, du Isabel, die wollen das am Ballermann so ein bisschen aufwerten. Die wollen jetzt da richtige Künstler auftreten lassen. Und dann war das für mich plausibel irgendwie. Und dann hat man mir einen Vertrag angeboten. Und ich muss auch sagen, es muss ja auch der Rubel immer rollen. Aha. Also ich bin jetzt kein Kind von reichen Eltern. Bei mir war es im Leben halt auch so, ich habe mich auch manchmal als Handwerker gesehen, wenn irgendwo eine Wand gestrichen werden muss, dann muss da halt ein Pott Farbe her. Man muss ja jetzt nicht, kann ja nicht immer nur sagen, ja, ich gehöre aber in die große, ne?
Ich bin Chansonsängerin.
Ich bin Chansonsängerin, genau. Ich bewundere die Künstler, die so ganz genau wissen, wo sie hingehören und dann lieber Wasser und Brot zu sich nehmen. Aber ich war dann zu locken. Aha. Und dann habe ich das versucht, aber das bin ich gar nicht. Also die Menschen, die dort sind, die Auftritte sind nachts um 4, dann sind die Menschen betrunken. Ich gönne ihnen das auch von Herzen, ich bewerte das nicht, aber ich bin dann an diesem Ort falsch.
Das war's dann.
Also mir ist die Stimme dann weggegangen. Ich habe die Stimme dort verloren, das war die Psyche, also die Stimme ist die Seele. Und dann habe ich unter Tränen hinter der Bühne diese Verantwortlichen gesagt, bitte lasst mich raus aus dem Vertrag. Und die haben gesagt, wieso, das ist doch erfolgreich. Ich sage, was ist denn daran erfolgreich? Ja, die Leute sind geblieben. Ja, da wird der Erfolg gemessen am Ausschank und dass sie nicht rausrennen. Aber da habe ich mir gedacht, nein. Okay. Dann haben sie dann auch akzeptiert und die waren auch alle sehr lieb zu mir, aber ich kann das nicht.
Dann hast du nochmal einen Ausflug gemacht, wo manche Leute auch zweimal hingeguckt haben. Du weißt, was kommt?
Nee.
Dschungelcamp?
Ah, ich habe gedacht, Dschungelcamp
2004 oder 2005. Warum dieser Ausflug?
Also nicht, weil ich das Geld brauchte. Und auch nicht, weil ich meine Grenzen kennenlernen wollte, wie viele ja immer sagen.
Sondern?
Weil wenn man die Grenzen kennenlernen will, dafür gibt's Reisebüros. Das ist eine Fernsehshow. Und in der ersten Staffel war Lisa Fitz.
Aha.
Und die ist ein bisschen schuld. Ja, da habe ich mir gedacht, wenn die das macht, dann kann ich das auch. Und dann haben die mich in der Tat gefragt. Ich war dann in der zweiten Staffel. Ich fand, das war eigentlich grauenhaft. Aber ich stehe dazu. Ich habe damals ein Kleinkunstbühnenprogramm gespielt.
Wer war noch mit dabei? Damals bei der zweiten Staffel?
Da war mit dabei Desiree Nick. Die hat ja auch gewonnen. Die ist Dschungelkönigin geworden. Ich war dann die zweite, die Prinzessin. Willi Herren war dabei. Gott hab ihn selig. Mein Gott, das kann ich gar nicht glauben. Immer noch nicht glauben, dass er nicht mehr unter uns ist. Dann war Jimmy Hartwig war dabei.
Nadel. Ehemaliger Fußballer. Wer?
Nadel.
Nadel. Die Ex von Dieter Bohlen.
Ja, und es war dabei Carlo Trenert, der Sportler. Und
da waren ja aber viele Jahre Lebenserfahrung beieinander.
Ja, Carsten Spengemann war dabei, damals Moderator. Also ich habe das gemacht einfach, weil ich mir versprochen habe, dass die Theater dann voller werden.
Und war es denn so?
Nee, aber die Leute haben mich geliebt. Ich bin dann über die Straße gegangen, junge Menschen fielen mir um den Hals und haben mich geliebt.
Also du würdest in
aber die haben nicht unbedingt ein Ticket gekauft.
Aber in der Bilanz würdest du jetzt nicht sagen, es war ein großer Fehler, sondern es war ein Ausflug, es war ein Test, es war was du mal gemacht hast und gut ist.
Also ich lebe ja nach dem Motto, je ne regrette, ja, ich bereue nichts, aber ich würde das heute nicht mehr machen. Ein Fehler war es nicht, aber es hat auch nicht wirklich geholfen.
Ich weiß gar nicht, läufst du noch Marathon?
Marathon nicht, aber ich bin Läuferin nach wie vor. Aber ich habe keine Lust im Moment zu trainieren für einen Marathon, das wird zu hart.
Das ist heftig, ne?
Ja, dann braucht man auch Zeit. Also, weil wenn du diese langen Trainingseinheiten machst, dann läuft man sich das Hirn raus. Also,
auf wie viele Marathons insgesamt kommst du?
8 Medaillen habe ich alle gemacht zum Angeben.
Respekt.
Du siehst auch so sportlich aus. Bist du Läufer?
Also Marathon nie. Ich bin ein paar Mal Halbmarathon gelaufen. Das ist aber zugegebenermaßen auch schon eine Weile her.
Was für eine Zeit?
Also 1,52 war das Beste.
Boah, das ist schnell.
Bei Halbmarathon.
Ja, das ist schnell. Also Frauen können, also es gibt natürlich tolle Frauen, aber Männer sind immer schneller als Frauen. Also
und deine beste Marathonzeit?
4:11, da bin ich ziemlich stolz.
Das ist ja großartig.
Das würde ich nie wieder schaffen. Da war ich auch sehr gut trainiert. Aber es hat nicht so Spaß gemacht. Da habe ich zu sehr gedrängelt auch schon. Das ist normal ist bei mir so 5.
Also ich kann mich erinnern, dass mir mal ein Arzt gesagt, Halbmarathon sei noch gesund. Und da würde man sich auch relativ schnell von erholen. Aber Marathon würde man eigentlich über die Leistungsgrenzen gehen.
Ja, das ist auch nicht gesund.
Wie hast du es erlebt dann hinterher?
Ja, also ich habe mich immer total wohlgefühlt, wenn ich in meinem Körper was gespürt hätte, dass es ihm nicht gut tut, hätte ich das nicht gemacht. Es gibt ja unsportliche Marathonläufer, die werfen sich im Startbereich schon was gegen Schmerzen rein. Mhm. Das finde ich, das hätte ich nie gemacht. Also mein Körper konnte das auch. Aber es ist richtig, dass man das, der Mensch ist nicht dazu geschaffen, diese Distanz zu laufen. Ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen eine Sucht danach. Es lag wahrscheinlich auch daran, das war so eine Zeit in meinem Leben, wo es beruflich nicht gut lief. Aha. Und dann möchtest du dir selber was beweisen. Und das geschafft zu haben, im Ziel zu sein, das ist halt Kilometer 34, wo der Mann mit dem Hammer steht, weißt du, wo du einen Einbruch hast. Das hat mir geholfen in einer Zeit, wo ich auch Sorge hatte, dass mein Beruf mich nicht weiter durchs Leben trägt. Das
also hat
alles immer, wenn du Extremsport machst, das ist auch ein Weglaufen von der Realität. Das hat immer irgendwas zu tun mit etwas, wo es nicht ganz in der Balance ist.
Hat dich aber stabilisiert im Ergebnis.
Ja, ich habe irgendwie schon gedacht, also wenn du das schaffst, ich war auch in New York, if you can make it there, you can make it anywhere. Mhm. Es hat mir viel gegeben.
Und heute machst du Yoga?
Auch. Ich bin ja immer noch Läuferin, natürlich nicht mehr Marathon. Und ich mache Yoga. Das tut mir total gut. Ich freue mich natürlich, dass ich wieder jetzt ins Yoga-Studio demnächst mich wieder trauen kann. Mhm. Geimpft. Mhm. Und ich mache das nicht so gerne alleine.
Yoga gibt es, da käme ich überhaupt nicht aus. Da gibt es ja verschiedene Formen von, glaube ich, Soft-Yoga.
Ashtanga-Yoga, das ist schon ein ziemlich anstrengendes Yoga. Das ist viel Halten. Aha. Es ist langsam. Halten, viel halten, die Stellungen. Und deine anderen Gedanken sind erstmal weg, weil du dich so auf den Körper konzentrierst und du stärkst deine Mitte. Ich spüre das. Wenn ich eine Zeit lang das intensiver gemacht habe, dann fühle ich mich einfach kräftiger. Du dehnst den Körper. Es ist wirklich toll. Also ich kann jedem nur Yoga empfehlen.
Muss man das
aber unbedingt im Studio anfangen. Man macht Anfängerfehler. Ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang, habe ich mit DVD gemacht, dann haben mir die Handgelenke wehgetan. Ich hatte einfach die falsche Matte durch diesen Hund mit dem Gesicht nach unten. Das ist empfehlenswert, das mit Anleitung.
Also Yoga wird im Übrigen morgen bei dieser Sendung SWR1, Leute, ein Thema werden mit Patrick Broom. Yoga-Lehrer, hat 2 Yoga-Studios in München und ist seit vielen Jahren der Yoga-Lehrer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.
Oh, toll.
Wobei es jetzt bei dieser EM zumindest yogatechnisch nicht so viel gebracht hat. Aber Fußball ist nicht
die Mannschaft deins. Hat auch Yoga gemacht, ne?
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob da jeder Yoga gemacht hat oder ob das sozusagen ein Freizeitangebot war.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Isabel Varell, eine Frau, die man gemeinhin ein bisschen in diese Schlagerecke stellt oder gestellt hat. Ich weiß gar nicht, hast du damit ein Problem oder jemals ein Problem mit gehabt?
Nein, also es ist natürlich so, dieses Wort Schlager, man muss sich das einfach fragen, was ist Schlager? Und unter diesem Oberbegriff Schlager tummeln sich so viele unterschiedliche Genres. Ich selber würde jetzt seit über 10 Jahren behaupten, dass meine Musik nicht wirklich Schlager ist. Aber weil ich in dieser Ecke drin stecke, werde ich eben nur in den Sendern, die Schlager spielen, gespielt.
Ja.
Und damit kann ich aber auch sehr gut leben und freue mich darüber.
Ja, wobei das ja auch ein Problem war und ist bei Künstlern wie Reinhard May oder Udo Jürgens, dass man auch die eher nicht in die Pop-Ecke getan hat, sondern eher in die Schlager-Ecke, wo sie eigentlich auch nicht reingehört.
Ja, es ist natürlich auch so, dass ein Künstler eine Entwicklung hat. Und das ist ganz schwierig, das deutlich zu machen. Du kannst in den Formatradios quasi dann nicht wechseln, weil der Name schon für etwas steht. Das ist dann eine Schublade, dann ist man ein Schubladenkünstler. Aber es ist für mich okay.
Ich kenne mich in dieser Schlagerbranche persönlich überhaupt gar nicht aus. Aber was mir von außen betrachtet aufgefallen ist, dass viele oder manche von denen einen Weg genommen hat, der nicht gut geendet hat. Also Rex Gildo hat sich aus dem Fenster gestürzt. Bernd Klüver ist zu Tode gekommen. Gunter Gabriel ist eine Treppe runtergefallen. Hast du eine Erklärung?
Also ich habe nur festgestellt, dass wirklich die Männer aus dieser großen alten Schlagerzeit, die ich alle kennengelernt habe, du hast die Namen gerade aufgezählt, dazu gehörte natürlich auch mein Ex-Mann Drafi, dass das wirklich da das Schicksal so früh bei diesen Männern zugeschlagen hat. Und es gibt dafür eine ganz einfache Erklärung, das waren labile Menschen, die diesen Erfolg nicht so verkraftet haben. Auch Roy Black gehört auch noch in diese Runde, die einfach irgendwie den Erfolg nicht verkraftet haben. Ja. Du musst schon sehr psychisch stabil sein, wenn du das packen willst.
Also Roy Black, den kanntest du ein bisschen besser auch noch als...
Nein, den war ich mal ganz schrecklich verliebt.
Wart ihr zusammen?
Ja, wir waren sogar mal zusammen, einige Monate, so ein halbes Jahr. Ach, okay. Ein Traummann.
Schön an dieser Sendung ist, dass man immer wieder Dinge erfährt, die man vorher nicht kannte.
Du entlockst mir aber auch heute ein paar Geheimnisse.
Also bei Roy Black, was du natürlich besser beurteilen kannst, hat man ja immer gesagt, er hat darunter gelitten, dass er nicht die Sachen singen durfte, für die er eigentlich prädestiniert war. Der hat sich irgendwie als Rocksänger, glaube ich, gesehen. Und stattdessen musste er diese Dödeldinger da ganz in Weiß singen.
Das war wirklich sein Problem. Er hat diese Dödeldinger gesungen, wie du selbst sagst, was aber Lieder sind, die eben vielen Menschen wahnsinnig gefallen haben. Aber er hatte wirklich ein unglaubliches Talent abzurocken. Mhm. Ich habe ihn bei Live-Auftritten dann auch mal begleitet und war dann selber so überrascht, wenn er seine Hits abgesungen hatte, hat er so richtig Gas gegeben. Und ich konnte das verstehen. Aber er hatte auch gesundheitliche Probleme, das war ja auch öffentlich, dann kann man es ja auch sagen, mit der Herzklappe.
Alkohol.
Ja, und dann hat er auch natürlich nicht besonders gesund gelebt. Und das ist irgendwie bei den Männern, die Frauen in dieser Schlagerszene, wenn man die so beobachtet, so Lena Valaitis, Katja Epstein, Vicky Leandros, das sind alles irgendwie Frauen, die haben sich total gut gehalten. Irene Scheer, Mary Rose, ne? Nenn mir irgendeine Frau, die sind alle total gut drauf, gesund. Und warum ist das so?
Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht macht den Männern zu schaffen, dass die von Groupies bis zum Hotelzimmertür da verfolgt werden. Das ist ein männliches Phänomen. Aha. Die Frauen haben keine Groupies.
Okay.
Die sitzen dann alleine an der Bar, schlürfen ihren kleinen einen Wein und dann gehen die in ihren Schönheitsschlaf machen.
Ein hochspannendes Thema, Frau Varell. Das behandeln wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Isabel Varell, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, die Frau, die Corona dazu genutzt hat, zu schreiben, rausgekommen ist ein Buch mit dem Titel Die guten alten Zeiten sind jetzt. Wobei, Isabel, die guten alten Zeiten möglicherweise gar nicht so gut waren, weil wir haben vorhin aufgehört mit der Geschichte, dass verschiedene Kollegen von dir ja nach den Konzerten immer entsprechend unterwegs waren. Die Frauen, glaube ich, eher nicht.
Ah ja, ich glaube schon, dass die Frauen auch mitgefeiert haben, aber ich glaube, dass da vielleicht ein größeres Gesundheitsbewusstsein war. Aber es war schon auch vieles locker und lustig und toll. Es war ja nicht nur alles schlecht, um Gottes Willen. Aber ich habe mein Buch so genannt, weil ich eben denke, in 10 Jahren würde man über die heutige Zeit vielleicht so denken, dass diese Zeit die gute alte Zeit ist. Aber ich will ja nicht bis 70 warten. Und deswegen erkläre ich die jetzige Zeit zu meiner persönlich guten alten Zeit, weil ich das mit vollem Elan einfach leben möchte. Mich genießen möchte, mein Leben genießen möchte. Und dazu gehört eben auch, zu allem zu stehen, Ängste zu überwinden und immer wieder sich rauszutrauen.
Und was die, um darauf nochmal zu kommen, was die sexuelle Selbstverwirklichung angeht, wir reden ja von einer Zeit vor AIDS. Ja, danach hat sich ja sehr viel verändert. Und in dieser Branche ist man eigentlich immer relativ lustig unterwegs gewesen.
Ja, wie meinst du das jetzt? Sexuell lustig unterwegs gewesen?
Ja, ja.
Mann mit einem N oder Mann mit zwei N? Wie hast du das jetzt gemeint?
Mann mit zwei N und Mann mit einem N und befeuert vom Alkohol und bestimmten anderen bewusstseinserweiternden Drogen.
Meinst du, dass heute weniger geschnackselt wird?
Das weiß ich nicht. Also da müsste man diese Frau, von der, glaube ich, dieses Wort kommt, fragen, weil sie kennt sich da besser aus. Ich habe keine
Ahnung.
Aber
das Wort kann man sagen. Ich glaube, das hat was Niedliches.
Ja, ja, genau.
Also es war schon in den 80ern, wie ich das auf Bädertourneen festgestellt habe, mit den großen Schlager-Ikonen.
Auf was für Tourneen?
Bädertourneen. Da ging es so durch Timmendorf, Grömitz und so. Da ist die Karawane weitergezogen und hat. Das war toll. Aber da war wirklich Rock'n'Roll im wahrsten Sinne des Wortes Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja. Das habe ich so wahrgenommen. Und,
aber da hattest du, Verzeihung, auch ein paar Kollegen dabei, die möglicherweise mitgemacht haben, aber deren Neigung ganz anders aussah.
Zum Beispiel?
Rex Gildo.
Ja, also wenn es so ist, man hat ja nie den Beweis dafür bekommen, dass er eine andere Lebensform lebt. Wenn es so ist, was ich auch glaube, dann tut es mir unendlich leid für ihn, dass er das nicht leben konnte, weil er einer Generation angehört hat, die Homosexualität als eine Krankheit empfunden hat. Und das ist so traurig im Rückblick. Ich mochte den so gern.
Hast du ihn als liebenswerten Menschen kennengelernt?
Absolut. Okay. Unglaublich liebenswert unter Kollegen. Aha. Sehr.
Wir sind am Ende der Sendung.
Ich danke dir, Wolfgang. Das war aber sehr kurzweilig und schön bei dir.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,